Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist wieder mal Volker Grasmuck.
Hallo. Guten Tag.
Ja, du warst hier schon mal, ich glaube, zumindest bei der Folge 75 und auch bei einer ganz älteren Folge, also soweit ich mich
mindestens
erinnere.
Mindestens zweimal, ich glaube aber schon dreimal.
Okay, ja, dann hast du bisher den Rekord.
Ja. Ui, ich fühle mich geehrt.
Ja, aber du bist jetzt wieder da, weil du bist eigentlich nicht da, nämlich dein Lebensmittelpunkt ist mittlerweile in Brasilien.
Das ist richtig, ich bin hier nur zu Gast und genieße den wunderbaren Sonnenschein und den Frühsommer, den ihr hier habt in der Stadt, weil in Sao Paulo ist es gerade kalt. Nicht ganz so kalt wie in Südafrika, aber kalt genug.
Ja, sei froh, dass du nicht vor zwei Wochen hier warst.
Ich weiß. Ich habe schon im Netz geguckt, wie sich die Temperaturen so langsam überkreuzen.
Ja, vielleicht kannst du mal erzählen, was du genau in Brasilien machst, beziehungsweise warum du da hingegangen bist.
Hingegangen bin ich wegen der freien Kultur, die ja nun schon sprichwörtlich dort gepflegt wird, auf allen Ebenen von der Graswurzelebene, wo in den Peripherien der großen Städte Literaturbewegungen entstehen, wo von Prostituierten Mode geschaffen wird, wo Filme gemacht werden, Musik selbstverständlich ganz zentrales kulturelles Ausdrucksmittel in Brasilien, über das, was die zivilgesellschaftlichen Organisationen so machen. Über die Aktivitäten des Kulturministeriums vor allem, aber da gibt es auch noch ein paar andere, die in Bezug auf die Internetinfrastruktur beispielsweise ganz gut unterwegs sind, bis hin zur internationalen Ebene. Also ein ganz wichtiger Impuls, der mich nach Brasilien gebracht hat, war es, die Development Agenda in der WIPO vor Ort zu beobachten und zu sehen, wie der US-amerikanische Delegierte dann da aufsteht und sagt, ja, Entwicklungspolitik, dafür haben wir doch einen Ausschuss und ansonsten machen wir eine Datenbank. Und dann steht der brasilianische Abgeordnete auf und sagt, so nicht, das müssen wir anders machen. Das waren wunderbare Redegefechte, die ich da erleben durfte. Und ja, das hat mir großen Respekt verschafft für diese Kultur. Freie Software natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, auch mit Unterstützung der Behörden. Das ist vor Ort, stellt sich das alles nochmal ein bisschen kritischer dar als aus der Ferne, aber das ja, hat mich da erstmal hingebracht und jetzt zu sehen, wie das auch in verschiedenen Gesetzgebungsverfahren, die uns gerade beschäftigen, umgesetzt wird, diskutiert wird in der Gesellschaft, das finde ich rasend spannend. Und ich hoffe natürlich auch, dass einiges zu lernen ist, dass nicht nur ich etwas dort beitragen kann mit meiner Erfahrung hier aus Deutschland und Europa, sondern dass es dort auch etwas zu lernen gibt, beispielsweise für den Enquete-Prozess zum Internet, der hier ja gerade angefangen hat und wo du ja auch beteiligt bist. Da gibt es gerade einen ganz ähnlichen Prozess um einen Grundrechtekatalog im Internet. Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja die ein oder andere Idee, die dort entwickelt worden ist, hier auch in die deutsche Diskussion übersetzen.
Ja, vielleicht solltest du nochmal genau sagen, was machst du da in Brasilien?
Also du. Ich bin an der Uni, Pablo Hortelado von der Forschungsgruppe zu öffentlicher Politik für Zugang zu Information an der Universidade de São Paulo, hat mich eingeladen in ein bereits laufendes Forschungsprojekt. Da geht es um eine Untersuchung des Musik- und des Textmarktes mit ganz vielen Interviews, viel empirisches Material, was da zusammengetragen worden ist. Der Abschlussbericht wird jetzt in diesen Tagen fertig. Und darauf aufsetzen wird es im nächsten Projekt um empirische Peer-to-Peer-Forschung gehen. Im Augenblick ist Peer-to-Peer-Nutzung im Wesentlichen natürlich nicht de jure, aber de facto legal. Also es gibt keine Abmahnwellen, keine Vorschläge schon, aber keine umgesetzten Mechanismen zur Internetfilterung und Ähnliches. Allerdings hat im April die IFPI, Internationaler Phonoindustrieverband, angekündigt in Rio de Janeiro, dass sie jetzt auch in Brasilien anfangen werden, Abmahnungen zu verschicken. Insofern bewegen wir uns da auf eine ähnliche Situation zu, wie das, was wir aus Europa, Nordamerika schon länger kennen. Und ja, dann dachte ich mir, ist das doch an der Zeit, die Kulturflatrate dort mal in die Runde zu werfen. Das habe ich jetzt vor kurzem getan, oder das habe ich in der englischen Version schon länger getan. Jetzt liegt aber auch die portugiesische Übersetzung vor, und das ist schon ganz wichtig, dass das auch in der Landessprache zugänglich wird, und das hat schon einiges Aufsehen hervorgerufen. Und ja, muss man mal sehen, wie das da ankommt. Die Signale im Augenblick sind sehr positiv, und wer weiß, vielleicht gibt es ja die erste Kulturflatrate im Gesetz und vielleicht auch in der Praxis in Brasilien.
Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück. Brasilien hat das Image, die Free Culture Nation zu sein. Also früher mit Gilberto Gil als Kulturminister, aber auch die ganzen Amerikaner schwärmen immer nur von Brasilien. Ich war auch mal 2006 auf dem ICE Summit da von Creative Commons, und das war halt ja eine ganz andere Kultur, so ganz faszinierend. Aber warum ist, was hat Brasilien so zu so einer Free Culture Nation gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage, und ich hoffe, nach meinem Forschungsaufenthalt dort, von dem ich noch nicht genau weiß, wie lange er dauern wird, werde ich in der Lage sein, dir diese Frage zu beantworten. Im Augenblick, ja, gibt es Beobachtungen, beispielsweise bei dem Experiment, was 2D Boys, das Game-Entwicklungsstudio in San Francisco, gemacht hat mit ihrem Erfolgsgame World of Goo, die dann ja zum einjährigen Geburtstag dieses Game zum kostenlosen, legalen Pay-What-You-Like-Download angeboten haben. Und die haben dann hinterher ihre Server ausgewertet und festgestellt, dass der Großzügigkeitsindex in Brasilien ganz besonders hoch sei. Also Ungarn war auch noch ziemlich stark, aber deutlich an der Spitze lag Brasilien. Ein anderer Hinweis, den ich in Literatur gefunden habe, geht auf kollektive versus individualisierte Kulturen. Also Westeuropa, Nordamerika, da denkt jeder an sich selbst, und in eher mediterranen, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch afrikanischen, asiatischen Kulturen, die stärker kollektiv ausgerichtet sind, steht das Wohl, der Vorteil der Gruppe im Vordergrund. Sharing ist sozusagen in der Alltagskultur viel stärker verankert, aber eben auch das Bewusstsein darum, dass Leute, die einem Dinge kostenlos anbieten, ja von irgendwas ihre Miete und ihre Brötchen bezahlen müssen. Und damit einhergehend dann auch die Bereitschaft dafür zu bezahlen. Ich sammle Indizien. Ein weiteres Indiz ist die Wikipedia-Gemeinde. Ein ganz interessanter Konflikt. Die brasilianische Gemeinde wollte gerne ein Chapter werden, um ein offizielles Chapter bei Wikimedia im Rahmen der Foundation zu werden, muss man aber eine Rechtsform haben. Und die Brasilianer haben gesagt, also mit der Begründung, dass nur so es möglich ist, Spenden einzusammeln, von Steuerbefreiungen und so weiter Gebrauch zu machen. Und irgendwie muss es ja eine Ökonomie darum geben. Und auf diesen internationalen Wikipedia-Treffen ist das wohl häufig ein Thema gewesen, dass Leute aus verschiedenen Ländern gesagt haben, wir können ja gar nichts machen, weil wir haben ja kein Geld. Und die Brasilianer haben dann aufgezählt, was die alles auf die Beine gestellt haben und gesagt, wir haben auch kein Geld. Trotzdem machen wir das einfach. Und das mit der Rechtsform ist ihnen auch suspekt. Die organisieren sich naheliegenderweise über ein Wiki. Komplett offener Prozess, offener Abstimmungsprozess auch, funktioniert. Und das war der internationalen Wikipedia-Gemeinde nicht so ganz geheuer. Und den Funktionären, die es da natürlich auch gibt. Insofern ist man es gewohnt, da anders zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Wie gesagt, das kulturalistische Element, was hier den entscheidenden Unterschied ausmacht, das habe ich noch nicht entdeckt. Ich finde es aber natürlich auch eine überaus spannende Frage und verspreche dir, Markus, wenn ich es erfahren habe, dann werde ich dich das wissen lassen und deine Hörer.
Na gut, dann stelle ich die Frage mal anders. Wieso hat die Regierung in Brasilien sehr früh auf freie Software und freie Kultur gesetzt? Was ist da der Unterschied in der Mentalität? Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Oder warum sieht man da drin auch eine strategische Chance für Brasilien, was ja ein Schwellenland ist?
Ich denke, ganz pragmatische Argumente wie überall sonst auch. Also wenn die Stadtverwaltung von München ihre gesamte Infrastruktur auf freie Software umstellt, dann sind das ja auch nicht primär ideologische Argumente, die sie da treiben, sondern es sind auch nicht primär kurzfristige Kosteneinsparargumente. Das kann freie Software ja ohnehin nicht leisten, sondern es ist eine langfristige Strategie, um eine offene Gemeinde von Softwareentwicklern